Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Gott ist da, ob wir aufgeregt sind oder einfach so da sind. Hey, Gott ist da. Ich habe in der letzten Woche eine Mail bekommen von jemand, der unsere Gottesdienste regelmäßig über Podcast verfolgt, weil er nicht in Bünde wohnt. Und der wird teilweise so von den Gottesdiensten angerührt. Das letzte Mal hat er den Podcast im Auto gehört und er hatte eine harte Zeit und ist so am Zweifeln. Und er musste so weinen, weil Gott ihn so berührt hat über diesen Podcast. Ist das nicht unglaublich? Ist das nicht unglaublich? Irgendwie, wir können so ganz unaufgeregt hier sein und wir haben eine Entscheidung getroffen heute Morgen. Und diese Entscheidung, die weiß Gott. Und die findet er total klasse. Und ich glaube, Gott ist so groß, aber er ist total unaufgeregt. Wir sind da und er ist da und er hat genau das für dich und mich, was wir beiden heute Morgen brauchen. Ob wir voll aufgeregt sind oder nicht. Er hat genau das. Das finde ich richtig schön. Lieber Vater, ich finde das so gut, dass du hier bist. Und du bist auch so ein Gott, der uns einfach so lieb hat. Und du schätzt unsere Unaufgeregtheit, dass wir einfach eine Entscheidung getroffen haben. Wir sind hier und du siehst unser Herz. Und du verfügst über alle Mittel und Wege, uns heute genau das zu geben, was wir brauchen. Diejenigen, die gerade Ferien haben, die aus dem Urlaub kommen oder noch in Urlaub gehen oder die einfach durcharbeiten. Du hast für jeden das, was er braucht. Und darüber ehren wir dich, unseren guten Vater, den ewigen Versorger unseres Körpers und unserer Seele. Amen. Amen. Okay. Ist nicht schwer zu übersehen. Wir machen gerade eine Predigtreihe zum Thema Jesus. Und das ist ja, Jesus ist kein Thema, sondern ist eine Person, ne? Und wer so ein bisschen nachverfolgen will, was wir schon gemacht haben und was wir noch machen werden, ihr findet das auf diesen gleichen Flyern, wo das Seminar drauf ist, findet ihr so die Themen der Predigtreihe. Jesus, die gute Nachricht. So, und diesen Titel habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern der kommt aus einem Jesus-Bericht, nämlich Markus, Kapitel 1, Vers 1. Und das, weil wir schon so ein bisschen in der Predigtreihe drin sind, den wiederhole ich nochmal, weil dort das ganze Thema von diesem Jesusbericht in Markus eröffnet wird. Das ist wie so ein einleitender Satz, wie die Überschrift über alles, was kommt. Und das ist natürlich total hilfreich, wenn man da schon mal so eine Orientierung hat. Da heißt es, in diesem Buch ist aufgeschrieben. Also er erklärt jetzt immer für Anfänger, so wie wir, ne, worum es eigentlich geht. Also einfacher geht's nicht. Ne? Es ist nicht eine schwierige Interpretation von der Wärter, ne, wo du nachher irgendwie rausfinden musst, um was geht es denn darüber. So, er sagt gleich, um was es geht. Also, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Punkt. Und damit ist eigentlich alles zusammengefasst, was er sagen möchte. Also er sagt irgendwie, es gibt die gute Nachricht, nicht eine gute Nachricht, sondern es gibt die gute Nachricht, die allen Menschen gilt. Und das ist jetzt keine Lehre, das ist keine Religion, was er bringt, das ist keine Organisation, das ist keine Kirche, das ist keine Gemeinde, sondern er sagt erstmal, die gute Nachricht ist eine Person, Jesus. Juhu. Ja, das ist die gute Nachricht, ist eine Person. Aber diese Person ist ganz besonders, ist nicht irgendwie eine gewöhnliche Situation, Person, sondern ist irgendwie hier gleich dem Sohn Gottes. Der Trommelwirbel, irgendwie das Feuerwerk startet, dem Sohn Gottes, wow. Also, ne, also der Gott selbst ist gekommen und wie die ganze Geschichte ihren Anfang nahm, darum ging es. Und dann wird das so nach und nach entfaltet und das haben wir uns schon angeguckt, nämlich Jesus. Als Jesus kommt, so sagt er, kommt eigentlich Gott, der Sohn Gottes, er ist nämlich Gott selber. Gott kommt, wie war das? Und das, was gleich klar gemacht wird, dieser Gott möchte eine Beziehung. Also da merkt man, es geht nicht um Religion, sondern er möchte, das ist sein erstes Anliegen, was als erstes von ihm berichtet wird, als Jesus in Aktion tritt, er möchte eine Beziehung zu Menschen haben, zu dir und mir. Dann ging das weiter. Jesus, Gott rettet, also er hat eine unglaubliche Machtfülle. Wir haben uns ein Wunder angeguckt, also er konnte Blinde heilen, er konnte Lahme gehend machen. Und das haben wir uns ein bisschen angeguckt, diese Machtfülle Gottes, wo die Leute damals auch fassungslos waren vor Erstaunen, weil ich dachte, wie kann das denn jetzt hier sein? Das widerspricht ja unserer natürlichen Erfahrung. Hier werden ja die Naturgesetze ausgehebelt, so, ne? Hier war jemand krank, jetzt ist er auf einmal gesund, nach einem Hand aufgelegt oder Spucke auf Augen gemacht und so, zack, bang. Hallo? So, ne? Was ist das denn? Ja, es ist immer so diese Frage, wer ist Jesus? Und da wird beantwortet, er hat er ist der Sohn Gottes, er hat alle Macht, er kann wirklich jeden, der Rettung haben will, jeden kann er retten. Ob er körperlich krank ist, ob er in der Seele krank ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Jesus kriegt das irgendwie hin. Leute haben Hunger, auch die kann er retten, oder so, kann den Brot vermehren und so, aber sind sie alle satt und haben noch Überfluss und so. Das ist so, wer ist Jesus? Sohn Gottes, was heißt das? Ja, er kann eben retten. Und dann habt ihr euch beim letzten Mal angeguckt, durch Jesus redet Gott selber. Der hat eine unglaubliche Weisheit gehabt, eine unglaubliche Wahrheit präsentiert und er hat es immer mit Aktion verbunden. Also dann passierte auch immer was. Also der hat gepredigt, dann war jemand krank, hat ihm die Hände aufgelegt, zack, war der geheilt. Und Predigt und Aktion haben sich so gematcht. Und die Leute waren deswegen total baff und haben gesagt, solche Vollmacht haben wir noch nie gesehen. Also was er gesagt hatte, das wurde auch Wirklichkeit. So. Heute haben wir eine ganz witzige Geschichte. Und diese Geschichte ist aber im Markus-Evangelium, und zwar in diesem Bericht, wer Jesus ist, wer das wirklich verstehen will, ganz zentral. Sie steht nämlich Markus Kapitel 8. Jetzt muss man wissen, Markus selber hat 16 Kapitel. Jetzt merkt man Kapitel 8. Oh, ist ziemlich Mitte, oder? Und wenn man das so ein bisschen versteht, merkt man, diese Geschichte leitet einen Wendepunkt ein. Also vorher und nachher ist nicht unterschiedlich, das stimmt nicht. Vorher ist und nachher, das hat eine Verbindung, aber es ist nochmal ganz anders, nämlich auf diese Frage, wer Jesus ist. Das Ganze wird eingeläutet unter anderem mit einem Heilungswunder. Ganz interessant. Und zwar ist das Heilungswunder so, jemand ist blind. Jetzt können wir das mal alle nachmachen. Es gibt nämlich drei Etappen bei diesem Heilungswunder. Die erste Etappe ist, er ist blind. Die zweite Etappe, Situation ist, er wird geheilt, kann aber ganz undeutlich sehen. So, und die dritte Etappe ist, er kann alles ganz klar erkennen. So, und das können wir mal gerade nachmachen. Ne, das ist ein bisschen, ist ja relativ einfach. Ne? Also machen wir mal die Augen zu. Ne? Das ist irgendwie, wir haben von nichts eine Ahnung. Alles blind. Wir sehen nichts. Und hier ist es eben, das merken wir gleich nochmal, übertragen gemeint, man kann Jesus nicht erkennen. Man sieht ihn nicht. Man begreift nicht, was er von Typ ist. Man hört zwar die Worte, man erkennt so Geschichten und trotzdem versteht man nicht, wer Jesus wirklich ist. So, das ist so die erste Etappe. Jetzt kommt die zweite Etappe, jetzt die erste Heilungsphase. Jesus macht ihm Spucke auf Augen und so und legt Hände auf. Ja, das war nicht, es war ein bisschen eklig, ja, das stimmt. Aber Spucke hatte damals schon, dem wurde eine Heilkraft zugeschrieben, muss man auch sagen. Und trotzdem war es natürlich nicht gewöhnlich. Also, ne, nicht jeder Dritten aus dem Pommesbude wurde da Spucke aufs Auge geklebt oder so, ne, das war, sondern war schon besonders. So, jetzt kommt die zweite Etappe. Jetzt kann er undeutlich sehen. Jetzt kommt's auf euch an. Wenn ihr Brillenträger seid, macht ihr einfach die Augen auf, nehmt die Brille ab. So irgendwie. Wenn ihr keine Brillenträger seid, weil ihr relativ gut sehen könnt, müsst ihr die Augen so ein bisschen zusammenkneifen, dass ihr so ein bisschen undeutlich seht. Wisst ihr, so undeutlich, oder? Also man sieht schon was, ne? Ich könnte die Brille ablassen, wenn ich die Augen aufmachen. Ich hätte schon Schwierigkeiten, Mann oder Frau, so bei euch zu erkennen, so, ne? Irgendwie, Haarfarbe fällt mir sowieso nie auf. Meine Frau wundert sich immer, dachte, das war doch die mit den blonden Haaren. Ich habe keine Haarfarbe gemerkt. So, ne? Aber so irgendwie, auch mit Brille. So, also irgendwie, das ist so dieses Undeutliche, okay? Und jetzt kommt der Moment, ne? Letzte Etappe, zack, Brille auf. Ich kann euch ziemlich scharf, die ist auch relativ neu, ne? Ich kann euch ziemlich gut erkennen. Haarfarbe und so, das sehe ich alles, Bart oder nicht Bart, was für ein Bart, sehe ich alles, kann deutlich erkennen. Und diese kleine Geschichte, die lese ich euch jetzt mal vor und die ist aber total zentral. Wenn man es nicht weiß, könnte man sie ganz leicht überlesen und vielleicht so mit den Achseln zucken und sagen, was soll das denn? oder so, ne? Also Markus Kapitel 8, Vers 22. Als sie, das ist Jesus und seine Jünger, nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand, führte ihn aus dem Ort hinaus, er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas erkennen? Der Blinde blickte auf und sagte, ja, ich sehe die Menschen, sie sehen aus wie wandelnde Bäume. So irgendwie so oder so, ne? Irgendwie so. Ich sehe was, wow, aber das ist hier noch nicht ganz klar. Noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf, die Augen, danach blickte der Mann wieder auf und war geheilt. Er konnte jetzt alles ganz deutlich erkennen. Jesus befahl ihm, geh nicht erst nach Bethsaida hinein, sondern geh gleich nach Hause. Also das, was wir hier erleben, in dieser irgendwie fast unscheinbaren Geschichte, ist ein Heilungswunder in Etappen. Und soweit ich weiß, ist das einzige Heilungswunder, was in Etappen passiert. Also sonst hat Jesus gesprochen und die Leute waren sofort geheilt, oder? Hat einer eine andere Info? Nee, also soweit ich weiß, ne, ist das so. Und das ist so die einzige Geschichte, wo ein Wunder in Etappen passiert. Ja, aber ich glaube, dann sind sie auch wirklich geheilt gewesen. Und nicht so in Etappen. Aber das stimmt, es war nicht sofort. Da hast du recht, ja, alles gut. Es gibt Gegenverkehr. So, das ist okay. Kann ich aber ruhig drauf achten. Das ist alles gut. Lass ihn krabbeln, alles wunderbar. So, ne? Also, ist schon mal besonders. Das müsste jetzt schon mal so geübten Bibellesern so auffallen. So, jetzt muss man sagen, bis zu dieser Geschichte, was konnten wir bisher von Jesus über Jesus erfahren? Was konnten wir von Jesus erkennen? Also, das ist Kapitel 8, da waren so ein paar Geschichten vorher. Da konnten wir nämlich genau das erfahren bisher. Lest das mal zu Hause. Es ist wirklich spannend. Immer mit der Frage, ihr lest einen Abschnitt und sagt, wer ist Jesus? Wer ist dieser Mann? Fragt das mal, dieser Geschichte dann immer, die ihr lest. Und ihr werdet merken, er ist der Sohn Gottes, ja, aber in dem Sinne, er hat alle Macht, er kann Hunger stillen, er kann Leute, die schuldbeladen sind, wieder aufrichten und ihnen vergeben, er kann Lahme gehend machen, er hat alle Macht, er ist super. Dann werdet ihr erleben, er hat eine unglaubliche Wahrheit, er redet und Wahrheit kommt aus seinem Mund heraus. Und sie trifft ins Herz, die einen ärgern sich drüber, ja, aber sie trifft ins Herz. Und die anderen freuen sich drüber. Aber sie hat immer eine unglaubliche Vollmacht. Und ist immer außergewöhnlich. Also was er sagt, das hat keiner vorher bisher so verstanden und begriffen. Und die Leute sagen immer, ist ja unglaublich, was da alles weiß. So, ne? So über Himmel und Erde und so. So, ne? Und ihr werdet erfahren, er will immer Beziehung. So. Okay? Und das entspricht eigentlich in dieser Geschichte der ersten Heilungsphase. Wenn wir das wissen, haben wir etwas von Jesus erkannt, aber wir haben ihn noch nicht ganz erkannt. Das ist hochinteressant, was hier gemacht wird. Da fehlt noch etwas Entscheidendes. Und dieses Entscheidende, was noch fehlt, muss in einer zweiten Etappe klar werden. Das ist, finde ich, von daher unglaublich spannend, weil Jesus zu erkennen, ist ja für uns oft auch ein Prozess. Also wie viele Leute habe ich kennengelernt, die sagen, ach, mit Gott ist alles okay, das kriege ich irgendwie hin. Aber ehrlich gesagt, mit Jesus kann ich nichts anfangen. Ne? Ja, wie denn auch? Also, ich muss ihn ja erstmal kennenlernen, okay? Und wie oft habe ich dann Jugendliche, die haben sich irgendwie mit 10 Jahren mal Jesus kennengelernt. Ja, wie lernt man mit 10 Jahren oder mit 8 Jahren Jesus kennen? Sag mal, Jesus ist mein Freund, oder? Hey, das ist mein Freund, der mit mir durchs Leben geht. Dem kann ich alles sagen. Das ist so schön. Und in der Schule bin ich nie alleine, selbst wenn ich gemobbt werde und so. Ne? Ja, und da ist auch mal eine schlechte Zensur dabei, aber deswegen bricht das Leben überhaupt nicht ineinander. Mama regt sich vielleicht auf, Papa regt sich vielleicht auf, aber Jesus regt sich überhaupt nicht auf. Alles ist cool. Okay? Ja, erstmal mein Freund. So, jetzt, ich bin aber 16 Jahre alt. Dann ist Jesus wohl hoffentlich immer noch mein Freund. Ne? Hoffentlich. Aber hoffentlich ist er auch noch ein bisschen mehr. Nämlich hoffentlich ist er auch mein Retter. der mir auch meine Schuld vergibt. Zum Beispiel, ne, dann habe ich Papa aus dem Portemonnaie was geklaut und ich habe es nie gesagt, aber es belastet mein Herz. Oder meinem Geschwister habe ich irgendwie aus der Kasse irgendwie 5 Euro weggenommen und ich weiß, das ist nicht richtig und so. Und jetzt kommt Jesus als Retter ins Spiel, nämlich der meine Seele rettet, der mir alle meine Schuld vergibt. Dafür hat er bezahlt. Und er ist bereit, mich selber, mein Gewissen und meine Beziehung zu meinem Bruder oder zu meinem Papa wieder neu herzustellen. Auf neue Qualität, auf ein neues Niveau zu heben. Und das macht er wirklich. Das ist super gut. So, jetzt Jesus, Freund und mein Retter. Halleluja. So, das ist aber noch nicht der ganze Gipfel, sondern bin ich nachher 26, verdiene 2.500 Euro im Monat, habe richtig Zeit, 24 Stunden am Tag, über die ich frei verfügen kann. So, ne, kann Entscheidungen treffen, was ich mit meiner Zeit und meinem Geld mache. So, was kommt jetzt ins Spiel? Jesus mein Freund, ja. Jesus mein Retter, ja. Und Jesus mein Berater, mein Herr vielleicht auch, ne? Der mir sagt, Lutz, hast du gemacht, war schlecht, don't do it. Ne? Welchen Ehepartner nehme ich, welchen Beruf wähle ich? So, mein Berater, aber auch derjenige, mein Herr, der mir die Richtung vorgibt und sagt, Lutz, das machst du mal besser, nicht. Kannst du machen, wirst du aber bereuen. Ne? Das ist eine harte Lektion, weil man macht es ja oft trotzdem und bereut es hinterher oft bitter. Also in meinem Leben habe ich Dinge gemacht, die habe ich bitter bereut. Bitter, bitter. Du hättest mir die Hand abhacken können, wenn ich das hätte wieder rückgängig machen können. Und es hätte es nicht gebracht. Weil ich habe nicht auf seine Ordnung gehört. Ich habe meine Sexualität anders gelebt, als er es wollte. Ne? Es ist eigentlich ganz einfach. Sex ist super. Gehört in die Ehe. Super. Ja. Also, Sexualität außerhalb der Ehe ist ist suboptimal bis richtig scheiße mit üblen Nebenwirkungen, die nicht nur 18 Jahre lang gehen können, sondern ein Leben lang, ne? Oder? So, wenn du das durch hast, dann leidest du wie ein Hund, weil du weißt, aus der Nummer kommst du so nicht raus, es sei denn, irgendwie ein Wunder passiert, okay? Und irgendwann machst du das dreimal mit und beim vierten Mal fängst du an, oh Jesus, was steht nochmal in der Bibel, wie soll ich das mal machen oder so, vielleicht höre ich dieses Mal doch etwas mehr. Bist du nicht Mama und Papa, sondern bist du der König und so und mein Ritter und mein Freund. Also kann man sich viel schlauer durch Auer ersparen. Jesus, mein Herr, jetzt merken wir schon, Jesus immer Freund, Ritter, Herr. Die Jesus-Erkenntnis geht weiter, das ist nicht in einem Schritt getan. Und deswegen ist diese Story so unglaublich spannend, weil es in zwei Schritten. Es ist ein Heilungs-, ein Erkenntnisprozess von total blind, dann undeutlich Jesus erkennen und nachher ganz klar erkennen. So, diese Geschichte, warum diese Geschichte diese Bedeutung hier hat, macht das Umfeld deutlich, der Kontext, der Zusammenhang. Die Geschichte davor und danach ist entscheidend. Die Geschichte davor ist nämlich, geht folgendermaßen los, die Pharisäer kommen zu Jesus, wollen, dass er seine Göttlichkeit nochmal vor ihnen beweist. Sie wollen ihn prüfen. Ne? Du, kann ja jeder herkommen, wir haben hier die Macht. Ne? Wir sagen, was theologisch hier richtig ist und was falsch ist. Also hast du uns erstmal zu beweisen, dass du der Sohn Gottes bist. Mach uns noch mal ein Wunder und ein Zeichen. Ich weiß nicht, was Jesus gedacht hat, keine Ahnung, aber er geht nicht drauf ein. War ja Blödsinn, oder? Ein paar hergelaufene Theologen da, das ist ja eine Lachnummer oder so, ne? Die den Sohn Gottes da abtesten wollen. So, ne? Also geht er nicht drauf ein, aber man merkt, die haben es schon mal nicht begriffen, oder? Die stehen doch völlig im Dunkeln. So, ne? Die laufen noch, was Jesus angeht, so durch die Welt. So, jetzt kommen aber die Jünger danach. Jesus redet mit denen über Brot. Jetzt denken die, könnt ihr nachlesen, ihr müsst das zu Hause nachlesen, das finde ich so spannend. Ist genau die Geschichte davor, also ihr müsst nicht ellenlang lesen. So, ne? Also Brot, jetzt denken die, Brot, ja keine Ahnung, wahrscheinlich er hat wieder Hunger oder so, wir müssen wieder irgendwie Brot besorgen. Dabei hatte Jesus das Spiel mit ihnen schon mal durch. Er hat 5.000 Leute satt gemacht, obwohl sie kein Brot hatten. Dann hat er kurz davor 4.000 Leute satt gemacht, obwohl sie kein Brot hatten, durch ein Wunder. Ne? Jetzt denken die immer noch bei Brot an Hunger. Und das ist so herzergreifend, dann Kapitel auch 8, aber Vers 17, versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr es denn noch gar nichts? Seid ihr noch genauso verstockt wie die anderen, nämlich wie die Pharisäer und so? Ihr habt doch Augen, warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren, warum hört ihr nicht? Und dann der Abschlusssatz, Vers 21 für diesen Abschnitt, begreift ihr denn immer noch nichts? Nichts. Gar nichts. Warum steht ihr immer noch im Dunkeln? Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Ich reiß mir hier einen Arm aus, ich mache hier ein, ich mache 5000 Leute satt, ich mache 4000 Leute satt mit so ein paar Fischbrötchen und so. Ne? Und ihr denkt immer noch, Brot, Hunger. Keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll, die Geschichte so. Ne? So, also ihr merkt, die stehen alle im Dunkeln. Haben so ein bisschen was vielleicht begriffen, aber so, jetzt kommt dieses Heilungswunder und danach geht die Geschichte weiter. Nämlich, Jesus zog sich mit seinen Jüngern, fast Vers 27, weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi zurück. Unterwegs fragte er sie, jetzt interessant, Markus, ne? Worum geht's bei Markus nochmal? Helft mir nochmal. Was ist die große Frage beim Markus-Evangelium? Wer ist Jesus? Vielen Dank. Genau. Das ist immer die Frage. Lest Markus immer mit der Frage, wer ist Jesus? Jetzt Jesus selber, ne? Jetzt fragt er seinen Jünger, für wen halten mich eigentlich die Leute? Merkt ihr? So funktioniert Markus. Markus geht es nicht um eine total gute Chronologie. Er möchte einen Punkt klar machen. Wer ist Jesus? Ist dieser Mann der Sohn Gottes, ja oder nein? Und wenn ja, was heißt das? Jetzt, so wird das wieder aufbereitet. Ne? Jesus fragt seinen Jünger, was denkt ihr, was die Leute meinen? Jesus ist total clever. Ne? Er fragt nicht erstmal sie, sondern er sagt mal, was sagen denn die Leute? So fange ich auch immer so ein Gespräch an in einer kleinen Gruppe. Nicht, was denkt ihr, sondern was denkt ihr denn, was die Leute so über Jesus denken? Ne, das ist so schön, kann man erstmal über die anderen reden. Ne, ist noch nicht so persönlich. Ne? Ja, aber Jesus ist so clever. Der kriegt uns genau dahin, wo wir vielleicht nicht hinwollen, aber wo wir hin müssen. So, und genau. Ja, und dann sagen die Jünger zur Antwort, einige halten dich für den auferstandenen Täufer Johannes. Das ist auch nicht ganz neu. Die Geschichte, Johannes der Täufer wurde enthauptet durch Herodes und seine Leute, also dem politischen Machthaber in der damaligen Gegend. Und ja, gehe ich jetzt nicht groß auf ein, kann man aber nachlesen, steht alles im Markus-Evangelium drin, werdet ihr finden. Also, und jetzt sagten die Leute, boah, Johannes der Täufer, das war eine kernige Type. Jetzt ist er aber hingerichtet worden. Also eindeutig, der Kopf wurde auf dem Silbertablett, dann bist du tot. Ne? Also dann ist nicht einfach irgendwie, der war tot, Kopf auf dem Silbertablett überreicht. So, ne? Und jetzt sagt, ja, der Jesus, vielleicht der auferstandene Täufer. Weil das ist so abgefahren, was der macht. Das sprengt alle Kategorien. Also der war so krass wie Johannes, aber jetzt ist er noch krasser als Johannes. Das heißt, vielleicht ist es der auferstandene Johannes. So, ne? Andere sagen dich, du bist der wiederkommende Elia. Elia war ein Prophet aus dem Alten Testament, jahrhundertelang schon tot, aber es wurde gesagt, wenn der Retter der Welt kommt, der Sohn Gottes, dann wird er angekündigt werden, nämlich durch einen wie Elia. Und jetzt sagen die Leute, boah, vielleicht bist du dieser Prophet, dieser Mann Gottes. Und der Elia hat super Wunder vollbracht, damals schon, vor Jahrhunderten. Und jetzt haben die gedacht, diese Wunder sind noch mal krasser, also ist er der Wiederauferstandene Elia. So, ne? Oder einer der anderen Propheten. Das heißt, mal summa summarum zusammengefasst, die sagen, Jesus, also die Leute denken, Jesus, der ist super cool. Der ist super cool, der hat super Kräfte. Das ist so eine Mixtur aus Superman und Batman und keine Ahnung. Ja? Aber das ist es dann auch. Was denken die Leute heute, wer Jesus ist? Wenn wir mit Leuten über Jesus ins Gespräch kommen wollen, ne? Kennt das vielleicht oder ihr mal so hört, was denken die Leute, was denken die über Jesus? Helf mir mal. Keine Ahnung. Fantasiegestalt. War ein guter Mann. Moralisch hochstehend. Ja, oder Kind in der Krippe, so ein paar Einzelheiten. Ne? Aber merkt ihr, so ein guter Mensch, moralisch vielleicht noch vorbildlich, wenn es denn, dann ist es schon ziemlich weit. So, ne? So eine Art von Mahatma Gandhi, Mutter Teresa oder so. Ne? So irgendwie so in dem Dreh, oder? Ja, nicht jeder, aber so, ich würde sagen, so die Gesellschaftsmeinung. Das heißt, unsere Gesellschaftsmeinung liegt noch unter dem, was die Leute damals von Jesus dachten. Also da dachten die schon viel mehr. Auferstandene Täufer Johannes und Elia, der auferstandene Elia, Prophet Elia und so. Also da waren die schon viel, viel weiter da vorne. Ne? So. Jetzt macht Jesus hier so eine kleine Pointe. Und ihr, merkt ihr jetzt, und ihr, und du, was denkst du denn, wer Jesus ist? Ne? Jesus ist wirklich irgendwie klasse. Der kriegt uns genau dahin, weil wir müssen es ja persönlich beantworten. Was hilft uns, was die Leute sagen? Ich muss es ja beantworten. Und du, was denkst du? Da sagte Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter. Bing! Ne, also mal irgendwie, boah, mehr hätte man es nicht auf den Punkt bringen können. Ne? Christus, der Gesalbte Gottes. Ja? Der versprochene Retter, der die Kranken, der die Krankheit überwinden wird, der den Hunger überwinden wird. So, du bist genau, du bist der Christus, der versprochene Retter. Jetzt sagt Jesus, Vers 30, Jesus schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden. Jetzt denkt man wieder, stopp mal, jetzt haben die es begriffen, oder? Jetzt sind endlich mal Leute, die es begriffen haben. Jetzt sollen die nicht drüber reden? Wie krass ist das denn? Jetzt muss man doch sagen, Leute, ihr habt es erkannt, geht raus und sagt es allen weiter, oder? Warum gibt es wieder sowas irgendwie? Ich finde das immer so spannend, bis dann, wenn ich so die Bibel lese und mit Jesus, ich bin manchmal wie selber in so einem Schleudergang drin. Dann denke ich, ja, jetzt habe ich was begriffen, jetzt kommt der nächste Satz und denke ich, was soll das denn jetzt schon wieder? So, ne, ganz anders. Aber die Geschichte geht weiter. Und die wird mit diesem schönen Wort danach verbunden. Und das schafft die literarische Überleitung und damit auch den Zusammenhang. Also hier gehören Geschichten zusammen. Und das wird auch deutlich gemacht. Danach begann Jesus, den Jüngern klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass der Menschensohn, nämlich er selber, vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse und dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen müsse. Jesus sagte ihnen das ganz offen, ganz klar. Jetzt sind wir gerade bei der zweiten Heilungsetappe. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Merkt ihr, immer so Schleudergang. Wisst ihr was, ich wundere mich drüber, aber wieso wundern wir uns drüber? Hey, es geht um Jesus. Ist Jesus so wie du und ich? Nein, er ist Gott selber. Und jetzt stell dir mal vor, wir begegnen dem lebendigen Gott. Ist doch völlig klar, dass wir gedanklich in den Schleudergang reinkommen. Wie wollen wir denn den lebendigen Gott begreifen? Gott sei Dank kommt Gott in Jesus und macht uns scheibchenweise, uns kleinen Blindfischen und so, ne, klar, um wen es sich ja wirklich handelt. Ich finde das so barmherzig, ich finde das so schön, wie er sich diese Mühe macht. Das ist nämlich der Schlüssel, weshalb er sagt, nachdem Petrus gesagt hat, du bist Christus, der Retter Gottes, sagt er, nee, pass mal auf, da alles stillschweigen. Wisst ihr, warum Jesus denen das gesagt hat? Weil sie hatten Jesus nur zur Hälfte erkannt. Bis dahin haben sie Jesus nur zu 50% erkannt. Sie haben gedacht, das ist der Wundertäter. Ja, er besiegt Hunger, Krankheit, ihr wisst das und so, ne? Und so, und die Lüge besiegt er auch. Na, wunderbar. Aber das ist Jesus nur 50%. Und sie sollten nicht mit dem Jesus 50% in die Öffentlichkeit gehen, weil 50% richtig ist immer noch, stell dir mal vor, dein Ehepartner oder dein Kind sagt dir 50% die Wahrheit. Dann weißt du, die letzten 50% reißen das hier mal gerade in die Grütze, die doch fehlen. Oder? Und genau, sie hatten noch nicht alles erkannt. Sie waren noch halb blind. Sie waren schon sehend, aber erst halb sehend. Sie haben Jesus noch nicht in der vollen Klarheit erkannt. Und das macht er ihnen jetzt klar. Und er sagt, hey, ich bin der Sohn Gottes. Stimmt, ich habe alle Macht. Ich bin der Christus, hast völlig recht. Aber ich bin der Christus, der leiden muss, der vieles leiden muss, der abgelehnt werden wird und der getötet werden wird, der sterben wird. Ganz ehrlich, wie soll man das verstehen, oder? Der Sohn Gottes, der die Welt geschaffen hat, oder? Der dich Würmchen und mich Würmchen ins Leben gerufen hat, voller Liebe. Der stirbt jetzt mal gerade an so ein paar Hanseln wie Pharisäer und Volksobere. Das passt da vorne hinten nicht zusammen. Aber weil sie das noch nicht begriffen haben, das steht noch aus. Deswegen sagt er ihnen, nee, geht mal noch nicht los. Wartet mal noch ein bisschen. Später, als sie es begriffen haben, sollen sie das in der ganzen Welt verkünden. Aber das ist noch nicht der Moment. Jesus, wie er sich jetzt hier offenbart, ist, er ist der Sohn Gottes, der aber leiden und sterben muss. Und auferstehen wird. Ich glaube, was Jesus uns hier deutlich macht, ist, er hat nicht nur die Krankheit überwunden, er hat nicht nur den Hunger überwunden, er hat nicht nur die Lüge überwunden, er hat sogar den Tod überwunden. Er ist der Christus, der Sohn Gottes, der sogar den Tod überwinden wird. Den letzten Feind, den letzten großen Feind unseres Lebens, der alle von uns das Leben einfordern wird. Aber er wird durch Christus nicht das letzte Wort haben. Das ist nochmal mehr als Hunger stillen. Das ist nochmal mehr als Lahme zum Gehen bringen. Das ist nochmal mehr als Blinde zum Sehen bringen. Er sagt, das gehört alles mit dazu. Das bin ich alles, aber ich bin noch mehr. Und solange ihr das noch mehr nicht begriffen habt, schweigt. Ich bin der Christus, der alle Schuld vergeben wird, der die Welt mit Gott versöhnen wird, der den Teufel überwinden wird und damit auch den Tod. Das ist, wenn man das Begriffsfeld Tod mal nimmt, jetzt sagt mir mal, es gibt da so Begriffsfelder, ne? Man könnte sagen, Fußball, Begriffsfeld, würde sagen, Ball, Schiedsrichter, 11 Leute, Fans, Schals, so, das ist Begriffsfeld. Jetzt mach mal Begriffsfeld zum Thema Tod. Tod, was gehört in dieses Begriffsfeld alles rein? Tod. Was? Verlust. Leid. Schmerz. Tränen. Abschied. Trauer. Angst. Depression. Sünde. Versagen. Scham. Zerbruch. Das ist das Begriffsfeld. Und Jesus steht dafür ein und sagt, Leute, das werde ich alles überwinden. Ich muss vorher leiden. Ja. Aber dadurch werde ich alles überwinden. Ich bin der Christus über Leben und Tod und alles, was in dieses ganze Begriffsfeld hineingehört. Ich bin der Christus für das ewige Leben, was heute schon anfängt, was alles überwindet und in Ewigkeit weitergeht. Das ist der Hammer, oder? Übrigens, für mich ist das interessant, weil ich glaube, unsere Situation ist ein bisschen anders. Die meisten sind, das ist jetzt ein bisschen Fremdwort, so evangelikal-pietistisch geprägt. Wir kommen aus einer Grund einer Reformation. Das heißt, Martin Luther, ihr erinnert euch, ne? Martin Luther, das war, und nicht nur er, sondern Zwingli und Calvin und all die damaligen Reformatoren, die haben uns eine super Sache über Jesus eröffnet, nämlich, er ist gnädig. Er macht uns vor Gott gerecht. Halleluja. Nur damit steht Sünde natürlich total im Fokus und die Gerechtigkeit daraus. Ne? Und ich glaube, die meisten von uns haben das begriffen und erkennen das auch an. Und sagen, ja, das habe ich erlebt. Mir ist die Sünde vergeben, ja oder nein? Ne? Ja, natürlich und so. Ne? Und das habe ich verstanden. Aber was haben die meisten von uns noch nicht begriffen? Dass, was? Dass er lahme gehen machen kann. Dass er auch heute noch blinde Sehen machen kann. Wir sind auf dem anderen Auge blind. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Weil unsere Situation heute eine andere ist. Wir sind durch diese Reformationsgeschichte, die super war, haben wir so eine Seite von Christus wieder betont, die auch wichtig war damals. Das war eine Erlösung für die Leute. Nur mit der Zeit sind wir auf dem anderen Auge, sage ich mal, so blind geworden. Und ich glaube, das ist für uns eine Riesenentdeckung. Er vergibt uns unsere Schuld. Halleluja. Er hat ein ewiges Leben für uns. Würde ich sagen, die meisten sagen, ja, Halleluja. Und jetzt sagt er, und er heilt immer noch Blinde. Hoppla. Hoppla. Wisst ihr das? Das war damals nicht das Problem. Das hatten die alle raus. Ne? Selbst das Volk wusste, der Auferstandene, Johannes der Täufer, der Auferstandene Elia, das war denen vollkommen klar. Die waren auf dem anderen Auge blind. Wir sind auf dem einen Auge oft sehend, nicht die gesamtdeutsche Bevölkerung, aber ich rede jetzt von uns, die wir hier im Raum sind. Aber ich glaube, das andere Auge möchte Christus wieder öffnen. Wie kann ich Jesus klar erkennen? Wie kann ich da hinkommen, dass ich Jesus erkenne? Die Geschichte macht das so schön deutlich. Ich finde, es lohnt sich immer, diese Geschichte immer wieder anzugucken. Das Ganze startet eigentlich schon in Kapitel 7, Vers 23, 22. Ich fasse das nur zusammen. Da sagt Jesus nämlich, die eigentliche Unreinheit kommt nicht von außen, sondern aus unserem Herzen. Und Unreinheit ist nicht nur sexuelle Unzucht und Diebstahl, sondern Unreinheit ist auch, ganz komisch, Unverständnis ist auch eine Unreinheit. Lest das mal nach. Wir können mit dem nicht verstehen, das ist auch Sünde. Ich kann nicht nur, ich sag mal, mit meinen Genitalien sündigen, ja. Ich kann auch mit meinem Kopf sündigen. Und das macht er hier ganz klar. Das heißt, wenn ich Christus wirklich erkennen will, muss ich als erstes mal Buße tun über meinen begrenzten Verstand. Und ich muss es mit dem Herzen begreifen. Und ich muss sagen, ich entmachte den Verstand und ich will es mit dem Herzen erfassen, Christus, wer du bist. Und ich tue Buße über mein Nichtverstehen und meine Blindheit. Und ich bitte dich, und jetzt springen wir zu unserer Geschichte, und ich bitte dich, öffne mir die Augen, weil genau so geht es. Der Blinde wird durch andere gebracht. Hochinteressant. Ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die zum Glauben kommen, ohne vorher einen Kontakt mit anderen Christen zu haben. Das gibt es auch, dass Leute über einen Traum oder so erwischt werden. Das gibt es. Aber die meisten sind irgendwie so, man lernt sich kennen und sagt, Mensch, wie heißt du? Ach, Jürgen. Und wo wohnst du? Ach, Minha. Ach, ist ja schade, Mensch, weil, weißt du was, ich wohne zwar in Bünde, haben wir so tolle Gottesdienste, ist vielleicht ein bisschen weit weg. Aber sagt, Jürgen, Mensch, ich kenne da jemanden in Bünde, den besuche ich mal und dann komme ich auch zu euch in Gottesdienst. Oder in die Bibelwerkstatt. So war es ja damals. Ne? Jürgen ist gleich als Special Guest gleich Hardcore Bibelwerkstatt, also Bibelarbeit aufgeschlagen. War super. Verstehe ich aber so. Aber es ist erstmal ein Kontakt. Und genauso, wenn ich Jesus erkennen will, dann tue ich erstmal Buße. Und dann vertraue ich mich erstmal einem anderen an. Da sagt auf einmal ein anderer, du, ich habe das schon mal mit Heilung erlebt. Oder ich suche auch. Lass uns doch gemeinsam suchen. Und dann sage ich, okay, ich gehe mit dir. Zeig es mir, führ mich da ein. Ich will das mal erleben. Ich bin da offen für. So fängt es an. Und dann sind das aber nur Menschen und die führen mich zu Christus. Und irgendwann stehe ich vor Jesus und sage, Jesus, sag mal, ganz ehrlich, wie ist das denn jetzt nun? Oder heilst du immer noch? Oder wenn das dein anderes Problem ist, gibt es wirklich ein ewiges Leben? Bist du auch da? Hast du den Tod überwunden? Keine Ahnung, zeig mir das. Man muss Jesus bitten. Und baten Jesus, den Mann zu berühren. Und ich muss eine Berührung haben. Also ist der nächste Schritt, dass ich vor Jesus stehe. Jesus, wenn das wirklich so ist, berühre mich. Irgendwie in meinem Kopf, in meinem Herz, körperlich, keine Ahnung. Schenk mir Bilder, Worte, Erlebnisse. Mach es mir einfach klar, wer du wirklich bist. Ob du wirklich so bist. Und dann kann irgendetwas passieren. Ne? Vielleicht spuckt er uns auf die Augen. Bang. Ich finde das immer auch so interessant, weil, wisst ihr, wir denken immer, jetzt macht Jesus die ganz große Lehreinheit und erklärt uns alles bis ins kleine Teil, weil These A, These B, Antithese, so, tick, 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 ne, so. Vielleicht wird das Problem einfach mal gelöst, indem er uns auf die Augen spuckt. Oder ins Gehirn spuckt. Also irgendwie, oder ins Herz oder so, also so irgendwie. Also ist kein abfälliges Spucken, ist ein heilendes Spucken. Aber wo unsere Systematik total durchbrochen wird. Jesus erkennen ist etwas Übernatürliches. Das macht der ganze Kontext total klar. Das ist genauso übernatürlich wie eine Heilung. Und vielleicht muss was Übernatürliches, was Abgefahrenes passieren, damit ich es wirklich begreife. Also irgendwas Verrücktes macht er jetzt mit mir und irgendwann denke ich, das ist ja dermaßen verrückt, aber ich glaube, ich habe es begriffen. Hab das schon mal erlebt, hatte so ein gesundheitliches Problem, bin ich zum Beten gegangen, bei einem Gottesdienst in Bruchmühlen, unserer Tochtergemeinde, eine Frau, die ich nicht groß kannte, hat für mich gebetet. Ich bin nicht geheilt worden. Aber beim Beten kommt in mir der Gedanke, klar, deswegen musste Jesus körperlich sterben, damit meine körperlichen Gebrechen erlöst werden. Ein ganz selbstverständlicher Gedanke, den hätte ich auch schon vor 20 Jahren haben können. In dem Moment beim Beten schießt er mir ein. Mittlerweile bin ich davon geheilt. Halleluja, aber später. Aber erstmal hat einer mir einfach so eine Frau, die ich nicht kenne, legt mir die Hand auf, die war auch jünger als ich, ist auch vielleicht besser, keine Ahnung, betet für mich. Und auf einmal kommt dieser Gedanke rein. ist erstmal unsinnig. Ich habe den Gedanken nie vergessen. Das geht so ins Herz rein, wenn das von Gott ist. Das ist so originell anders. Das berührt uns. Daran können wir erkennen, wenn Gott uns berührt. Es geht in unsere Seele. Es macht was mit unserer Seele. So, ne? Und dann ist so der nächste Schritt, wo man sagt irgendwie, ah, Jesus, ich habe schon mal, mein erstes Heilungswunder, was ich wirklich erlebt habe, war da im Raum. Ich habe für jemanden gebetet, für den wollte ich nicht beten. Ich wollte ihn nicht, ich bin nur dahin gegangen, weil Marc, unser Sohn, mich dazugeholt hat und ich wollte ihn mit der 45-jährigen Frau nicht alleine lassen. Deswegen bin ich da zum Beten gegangen, habe ich das erste Mal gesehen, gebetet, zack, Schmerz weg. Was? Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es auch 6 Monate lang danach immer noch nicht geglaubt. Und dann kriegte ich mal eine Mail von dieser Frau, Herr Heidmann, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern, Ihr Sohn hat damit für gebetet und ich wollte Ihnen nur mal sagen, der Schmerz ist nach wie vor weg. Also in dem Bereich sehe ich auch noch nicht klar, ich sage euch das ganz deutlich. Aber ich blinzel schon so ein bisschen so, ist nicht mehr so. Aber ich sehe auch noch nicht klar. Also was mache ich? Sage ich, ich bleib dran. Ist es ein Prozess? Das ist gut biblisch. Wir haben einen biblischen Grund dafür. Ich kann sagen, Jesus, danke für den Anfang. Werde ich nie vergessen, Chuck Perry, ein Redner, den wir schon 2 Mal eingeladen hatten aus Amerika, der sagte, stell dir mal vor, du betest für 100.000 Euro. Und dann gehst du raus, weil du dringend die brauchst. Nicht um das zu verjubeln, sondern du brauchst sie ganz dringend, ist existenziell. Du betest dafür, gehst auf die Straße und findest 1 Euro. Was machst du? Du kannst sagen, was für eine Scheiße, das ist ja wohl eine Verhöhnung meiner selbst. Ich bete um 100.000, du gibst mir 1 Euro. Oder du kannst den Euro aufheben und sagen, Gott, du bist so klasse. Ich habe vor einer Minute gebetet, jetzt kriege ich schon 1 Euro. Du bist so super. Du wirst mir das andere auch noch geben. Lass uns diese Perspektive einnehmen. Wir danken ihm für das, was wir schon erlebt haben, selbst wenn wir noch bei manchen Themen so durch die Linsen glotzen. Und sagen, aber Jesus, ich danke dir dafür. Und ich nehme es als Angeld und ich liefere mich dir weiterhin aus, dass du mich voll zum Sehen bringst, dass ich dich wirklich erkennen kann, wie du wirklich bist. Und ich werde vorher nicht aufhören, bis ich dich klar erkenne. Und er will es. Das ist das große Evangelium. Jesus ist hier derjenige, der den Blinden sehend macht. Jesus ist derjenige, der seine Jünger von der Blindheit, vom Nichterkennen zum vollen Erkennen bringt. Jesus, er redet mit denen und kriegt sie da irgendwie hin. Jesus ist derjenige, der dich und mich dahin bringt, dass wir ihn voll erkennen können. Auch das, was wir noch nicht erkannt haben. Es wird kommen, er ist total treu. Er hat alle Wahrheit. Er hat alle Liebe. Er verfügt über alle Raffinessen und Tricks, um uns selbst, die Widerstände in uns selbst zu überwinden. Gespräche mit uns anzufangen, uns Fragen zu stellen, uns ins Nachdenken, ins Grübeln zu verwickeln, Dinge passieren zu lassen, dass es auf einmal durchbricht und sagt, bang, jetzt habe ich es erkannt. Bang, jetzt habe ich es erkannt. Ich muss noch eine Sache sagen. Zum Jesus erkennen gehört noch ein Schritt dazu. Vom Text her, der Text danach. Nämlich Jesus nachzufolgen, auch im Leiden. Gleiche Kapitel, Kapitel 8, Vers 34. Wir werden manches von Christus nur erkennen, wenn wir mit ihm leiden. Manche Erkenntnisschritte kommen erst, wenn wir wirklich bereit sind, Jesus ganz nachzufolgen, auch wenn es schwierig wird. Weil im Leiden verbinden wir uns mit ihm und er sich mit uns. Und deswegen trägt das manches Mal echte Durchbrüche der Jesuserkenntnis. Von daher habt keine Angst, wenn es eng wird, wenn es haarig wird. Bleibt dran. Vielleicht ist es genau der Moment, wo Jesus sich dir ganz zu erkennen geben möchte. Und Jesus damit segne uns mit dieser Sehnsucht, mit dieser Demut, mit dieser Bereitschaft, uns im Herzen und im Kopf auch da dir nochmal hinzugeben, umzukehren, uns dir anzuvertrauen, selbst wenn du uns ins Gehirn spuckst, so, yo, weiterzumachen, wenn wir schon ein bisschen sehen und darüber uns zu freuen und den nächsten Schritt immer noch zu gehen. Und selbst wenn es haarig wird. Weil du bist der Christus, die gute Nachricht, der Sohn Gottes, der Macht hat über Himmel und Erde, über Leben und über den Tod. Wir ehren dich und legen diesen Segen, der von dir kommt, auf uns und unsere Kinder. Amen. Amen.